Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hallo Pat.
Und willkommen bei die Liedhaber. Ich habe heute Morgen mit meinem Papa geredet. Ich habe mich schlapp gelacht. Ich muss das kurz erzählen. Mein Papa, der arbeitet in einem Wettbüro, also Sportwetten, und ist Filialleiter dort. Und er hat ein paar, ja, ich sag mal Patienten, sag ich schon, die bei ihm arbeiten. Sehr lustig, der erzählt mir so viele Dinge, also ich lache mich da mal schlapp. Und ja, heute hat einer die Ausfahrt genommen. Was bedeutet das? Der hat sich seine fristlose Kündigung heute abgeholt. Warum? Weil er gestern 4.000 Euro aus der Kasse verzockt hat.
Verzockt hat?
Ja, ja. Also okay. Mein Papa hat im Wettbüro Sportwetten und die Mitarbeiter, die dürfen nicht spielen. Mhm. Weil es herrscht eine hohe Suchtgefahr natürlich. Und mein Papa und die Mitarbeiter, die müssen auch regelmäßig so Suchtpräventionsprogramme absolvieren, dass sie nicht Gefahr laufen, halt ins Glücksspiel oder ins Wettspiel zu verfallen. Weil, ja.
Du darfst generell nicht spielen?
Als Mitarbeiter nein.
Überhaupt nicht? Also nirgends auch?
Das weiß ich gar nicht genau. Ja. Ich meine, das ist schwierig zu kontrollieren.
Ja, ja.
Aber im eigenen Wettbüro darfst du nicht zocken. Das ist eigentlich lustig, ne? Also, wie man das moralisch verwertet. Ne? Ich bringe jetzt was an die Leute, aber ich weiß, dass es denen schadet.
Ja.
Und weil es meinen Mitarbeitern auch schaden würde, dürfen die es nicht machen. Naja, auf jeden Fall ruft der Angestellte heute Morgen meinen Papa an und sagt zu meinem Papa: Hier, guck mal, ich habe gestern Abend 4.000 Euro aus der Kasse verzockt. Und mein Vater: Was hast du gemacht?
Also erstmal dieses Entnehmen ist ja schon, ja.
Ja, pass auf, mein Papa erzählt mir nämlich, wie das abläuft. Das ist nämlich nicht das erste Mal. Okay. Also der passiert da regelmäßig. Also du nimmst ja nicht das Geld raus und zockst und legst es dann auf den Tresen und zockst es dann. Du sagst: Guck mal hier, ich habe 6.000 Euro in der Kasse. Ich nehme 500 Euro, wette ich auf, ne, Mannschaft X. Und idealerweise verdopple ich das, zum Beispiel jetzt mal, wenn die Quote 2 ist, und nimm dann die 500 Euro in meine Tasche und es ist nie was passiert.
Verstehe.
Verstehst du? Also keiner sieht das.
Okay.
Oder aber...
Meinst du, ich frage mich, wie oft das passiert ist und es ist nie rausgekommen?
Das habe ich meinen Papa auch gefragt und er sagt, ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass er gezockt hat.
Aber diesmal ist sehr schief gelaufen.
Genau, also pass auf. Ich meine, wenn du... Am Ende, du hast 10 Euro Minus in der Kasse, die zückst du einfach aus der Tasche. Weißt du, du machst am Ende des Abends die Abrechnung, da sind 10, 20, von mir sind 100 da. Sagst du: Ey, guck mal hier, die habe ich verzockt. Sagst du mal hier zu deinem Bruder: Kannst du mir 100 Euro geben? Ich muss in die Kasse legen, ich habe Scheiße gebaut. Weil du wirst sonst gekündigt und Kündigung nicht gut. 100 Euro, die kann man auch irgendwo auftreiben, Kündigung nicht gut.
Was ist das für eine Story?
Warte, ich bin doch nicht fertig. Okay. Und auf jeden Fall, der ruft mein Papa heute Morgen an und sagt: Guck mal hier, ich habe gestern 4.000 Euro verzockt. Die kann man halt nicht einfach in die Kasse legen. Und mein Papa, ja, also der war erstmal angepisst, natürlich sauer. Aber mein Papa erzählt mir, das passiert mir regelmäßig. Was heißt regelmäßig? Aber der hat mir eine Anekdote erzählt, ich hab schlapp gelacht. Und das war vor ein paar Jahren schon. Den gibt's natürlich auch nicht mehr. Und der hat bei ihm auch gearbeitet. Und der hat dann 8.000 Euro verzockt. Und der hat ihm dann so nachhinein die Story bekommen und sowas, ne? Hat so 1.000, 2.000 Euro verzockt. Und er hat gesagt: Guck mal hier, ich habe jetzt dann 2.000 Euro verzockt, entweder alles oder nichts. Ich mache draus 4.000 oder ich bin wieder Paris. Ne? Also ich bin wieder im Null. Und ging dann auch nicht. Und dann hat er gesagt: Okay, 4.000 Euro, alles oder nichts.
Also er spielt auch genau so, wie jeder Kunde auch spielt.
Ja, also sonst wird es nicht funktionieren wahrscheinlich. Genau. Und hatte dann 4.000 Euro minus. Und er hat gesagt: Guck mal hier, ich setze jetzt 4.000 Euro und entweder bin ich wieder bei Null oder bin ich mal 8.000 Euro minus. Ende vom Lied, er war 8.000 Euro minus. Mein Papa erzählt dann, der kommt am nächsten Tag nämlich in den Laden und da liegt so ein kleiner Zettel in der Kasse. Und diesen Zettelchen dann: Jungs, ich habe 8.000 Euro verzockt.
Was ist das für eine
Story? Warte.
So was schreibe ich, wenn ich mal Kaffee genommen habe oder so. Und nicht wieder reingelegt.
Ey, ich habe mich schlapp gelacht. Stell dir vor, du schreibst. Aber der hat das noch mit Humor genommen. Schreib diesen Zettel rein: Jungs, ihr seht mich nie wieder.
Aber, okay. Aber was. Hat man ihn wiedergefunden?
Ja, natürlich. Also die haben auch irgendwie Geld bekommen und das werden sie auch in diesem Fall wahrscheinlich wiederbekommen. Ich meine, du kannst ja nicht einfach das vom Gehalt jetzt abrechnen.
Ja.
Wie das abläuft, keine Ahnung. Aber in der Regel, die Bank holt ihr Geld schon irgendwo irgendwie okay. Zurück.
Wow.
Oh, ich habe mich heute Morgen schlapp gelacht. Weltklasse, Weltklasse, ja.
Mega gut.
Gute Stories, also war schön, heute Morgen beim Papa zu reden. Also hier der Appell, redet mehr mit euren Eltern. Immer gute Stories.
Ich besuche immer.
Ja, ja. Ach, herrlich. Gut, dann kommen wir mal auf die ernsten Sachen des Lebens. Heute Album-Review. Also wir haben euch ein Album heute mitgebracht, das wir gerne intensivieren möchten. Ein Album, das uns persönlich sehr gefällt, bewegt hat und auch in unserer Playlist immer wieder zu finden ist. Die Rede ist von Lauryn Hills einzigem Solo-Album, The Miseducation of Lauryn Hill.
Ja, also ich glaube, wir werden ja noch über viele Alben reden und auch viele besondere Alben, aber ich glaube, das hier ist nochmal, ist wirklich sehr, sehr besonders, weil, ich meine, du hast ja auch die Liste gesehen von iTunes.
Ja, Apple Music hat das neulich rausgehauen. Apple Music hat neulich eine Top 100 der besten Alben rausgehauen und da war dieses Album auch auf Platz 1. Also nach über 25 Jahren ist es für viele immer noch das Album schlechthin genreübergreifend.
Zu Recht würdest du sagen?
Es ist nicht mein Top-Album. Als ich die Folge jetzt hier vorbereitet habe und wieder reingehört habe, da habe ich schon gemerkt, boah, was ein Album. Wie hoch die Messlatte eigentlich gesetzt wurde damals. Und auch wenn es nicht mein Top-Album ist, kann man es objektiv betrachtet eigentlich in dieses Regal setzen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, The Miseducation of Lauryn Hill ist mein absolutes Lieblingsalbum. Ich kann nicht sagen, du hast keine Ahnung von Musik.
Ja, sehe ich genauso. Also ich sehe die Liste an sich, also begegne ich mit gemischten Gefühlen, würde ich sagen.
Ja, die Liste hat ein bisschen was abbekommen.
Genau. Aber zu sagen, Lauryn Hill gehört auf Platz 1, bin ich auch vollkommen fein. Ja, von der Art wie, oder ich sag mal vom Impact her, ist das Album so groß, es hat einfach auch so viele beeinflusst, dementsprechend. Ich meine, wir gehen ja eh gleich nochmal drauf ein, aber zumindest an dem Punkt haben sie es richtig gemacht.
Ja, also ich mache mir persönlich nicht so viel aus diesen populistischen Rankings von den ganzen Magazinen und Plattformen, aber es gibt einen Grund, warum dieses Album überall auftaucht, in jeder Liste. Also wenn man irgendwelche Top 100 Alben of all time irgendwie anguckt, das Album ist überall zu finden. Vielleicht nicht immer an der Spitze, aber sehr weit oben. Sehr weit oben. Ja, auch wenn es nicht mein Lieblingsalbum ist, ich kann nicht verneinen, dass es ein wundervolles Album ist. Auch beim Vorbereiten dieser Folge ist mir das wieder aufgefallen. Es hat so viele, die wir heute hören, maßgeblich beeinflusst. Allein schon, wie viele Leute dieses Album gesampelt haben. Wahnsinn. Also ich glaube, so viele Leute wissen gar nicht, welchen Impact dieses Album hat. Man muss schon auch ein bisschen in die Materie reingehen, um zu verstehen, worum es hier geht. Aber es ist ein Album, ja, was seinesgleichen sucht. Also The Miseducation of Lauryn Hill, 1998 rausgekommen, 77 Minuten. Vielleicht noch zwei, drei Sachen zu Lauryn Hill selbst. Also Lauryn Hill kommt aus New Jersey, die kommt eigentlich aus einem soliden Haushalt, Mama Lehrerin, Papa in der IT-Beratung unter anderem gewesen. Sie kommt aus einem sehr christlichen Haushalt, also das Christentum oder Religion oder ihr Glaube ist auch eines der Themen, die durchs ganze Album hinweg ständig wieder vorkommen. Sie sagt auch selbst, dass sie aus einem sehr musikalischen Haushalt stammt und Musik immer ein großer Teil in ihrer Familie gespielt hat. Größen wie Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin, das sind so, die Lauryn Hill damals inspiriert hat. Man muss auch sagen, Lauryn Hill war, als das Album rauskam, 23 Jahre alt. Mhm. 23, ja, das ist krass. Was hast du mit 23 gemacht? Und das war ja nicht ihr erstes Album. Sie hat nämlich schon davor Alben aufgenommen. Denn davor war sie ein Teil eines Trios.
The Fugees.
Genau, The Fugees mit Mike Vajon, den kennt man heutzutage noch mehr oder weniger. Der hat auch ein paar coole Songs gemacht. Und Pras, die haben das legendäre Trio gebildet. Und die haben auch zwei Alben damals aufgenommen. Damals noch eher, gerade das erste Album war noch eher klassischer Hip-Hop, ein bisschen härtere Hip-Hop. Aber so mit der Zeit haben die das ein bisschen aufgelöst. Also sie haben ein bisschen Reggae-Elemente reingebracht, Soul-Elemente. Das war ja sehr ungewöhnlich für die Zeit. Also wir reden jetzt hier von den frühen 90ern. Du hast nicht gesungen im Hip-Hop. Es war kein großes Ding. Und dann kommt eine Frau und bringt hier mit ihrer zarten, bezaubernden Stimme so ein bisschen das Softere rein.
Aber sie kann halt auch rappen, ne? Also das ist halt...
Viele sagen, sie ist wahrscheinlich der beste weibliche MC. Das hört man aber auch auf ihren Alben. Es gibt dann das Album The Score, das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Das erste Album ist so ein bisschen, da muss man sich schon tiefer graben, aber das Album The Score, das kennen die meisten auch. Also Killing Me Softly ist so einer der Songs, den eigentlich jeder kennt.
Ready or Not.
Genau, das sind so Songs, die eigentlich jeder kennt. Das Trio hat schon so langsam das klassische Hip-Hop-Dasein ein bisschen aufgebrochen. Also es ging nicht mehr um dieses Gangster-Dasein, den Lokalpatriotismus. Wir hatten ja auch schon in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, wie so Westen und Osten sich so langsam ein bisschen auflösen. Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo gerade zwei der größten MCs erschossen wurden. Deswegen, also das Gangster-Dasein, das hat auch so ein bisschen so einen dunklen Fleck in der Geschichte, in dem Sinne, weil es hat halt ein paar Leuten das Leben gekostet. Was The Fugees auf jeden Fall versucht haben, ist, das Hip-Hop eher wieder in ein positives Licht zu rücken. Nicht mehr dieses böse Gangster-Dasein, wo es um Gewalt und andere Dinge geht, sondern dass Hip-Hop auch sehr positiv konnotiert werden kann. 1997 hat das Trio sich dann getrennt. Es wird gemutmaßt, dass es vor allem an der Beziehung zwischen Wyclef Jean und Lauryn Hill gelegen hat. Die beiden waren ja ein Paar oder hatten eine Affäre, wenn man so haben möchte. Obwohl Wyclef Jean eigentlich ein...
Schon verheiratet war, ne?
Genau, der war schon verheiratet, also er hat schon eine Ehe gehabt. Und Lauryn Hill hatte dann auch parallel noch eine, ja, ich nenne es mal eine Beziehung, mit Royal Marley, also einer der Söhne von Bob Marley. Der hat ja auch eine ganze Fußballmannschaft irgendwie gehabt. Und war auch tatsächlich schwanger mit einem Kind. Schwanger mit dem Kind von Royal Marley, auch wenn Wyclef Jean in seiner Autobiografie mal gesagt hat, dass er dachte, oder dass ihm weiß gemacht wurde, dass es sein Kind. Aber nein, es ist nicht sein Kind, es ist Royal Marley. Das wird auch im Album nochmal thematisiert. Und ja, also die ganze Beziehung, die hat eigentlich ja, zum Bruch der Gruppe geführt, weil, ja, niemals Beziehung im Arbeitsleben. Nein, es war aber mehr oder weniger auf jeden Fall das Ende des Trios, aber der Startschuss für Lauryn Hills Solo-Karriere. Der Startschuss für The Miseducation.
Gerade die Schwangerschaft ist ein zentraler Punkt auch für sie gewesen. Also sich dann auch aus der, ich meine, die sind auch zusammen getourt, die The Fugees noch. Und sie dann schwanger wurde und sie sich dann aus dieser Tour rausgezogen hat, weil es ja eh auch so Spannungen gab und so weiter und so fort. Sie aber auch den Wunsch hatte, ein Soloalbum aufzunehmen und teilweise auch mit einer Schreibblockade und so weiter gekämpft hat. Aber gerade so diese Schwangerschaft, also meint sie auch selbst, ne? Sie hat ja irgendwie gemerkt, okay, es hat irgendwelche Emotionen beziehungsweise ja, Kräfte nochmal geweckt. Es gibt ja so ein spezielles Zitat von ihr: Wenn manche Frauen schwanger sind, wachsen ihre Haare und Nägel, aber bei mir waren es mein Geist und meine Fähigkeit, etwas zu schaffen. Und ich glaube, das sagt halt schon sehr, sehr viel aus, weil sie wirklich sehr, ich sag mal, sehr in touch war auch mit ihren, ja, Gefühlen, mit ihrer, ja, Idee, Songs zu schreiben. Sie sagt ja auch ganz gerne, also jedes Mal, wenn ich enttäuscht, traurig oder wütend war, dann habe ich einen Song geschrieben. Ich glaube, keine Handlungsempfehlung für Kanye West. Der würde direkt runterzücken. Aber bei ihr hat es halt funktioniert. Also, und wie gesagt, also sehr, sehr zentral dieses Thema gewesen. Wie du auch schon gesagt hast, das wird ja auch in einem Song oder in mehreren Songs eigentlich.
Auf jeden Fall. Also vor allem den Song, den man jetzt hier erwähnen müsste, ist To Zion. Das ist der vierte Song auf dem Album. To Zion, also an Zion, an ihren ungeborenen, später geborenen Sohn. Also Lauryn Hill ist, während sie das Album aufnimmt, schwanger, hochschwanger. Wenn das Album rauskommt, ist Zion schon auf der Welt. Und dieser Song ist halt ihm gewidmet. Und erstmal geiler spanischer Gitarrenvibe von Carlos Santana.
Carlos Santana, auch ja. Ey, mal ganz kurz, oder? Also ist schon heftig, was der da auch macht. Ey.
Auf jeden Fall, also ist einfach auch so ein Element in dieses Album reingehauen. Wo kam der her? Wo kam der her? Aber es hat voll reingepasst. Ein wunderschönes Album. Tatsächlich einer meiner, ich würde sagen, Lieblingssongs auf dem Album, aber es berührt einen sehr. Ich bin keine Mutter. Ich habe keine Kinder, von denen ich weiß, aber das ist ein Song, der berührt einen schon wirklich. Also Lauryn Hill spricht in diesem Song von ihrem kommenden Kind, sie ist schwanger mit Zion, sie redet über die Schwangerschaft und wie du schon gerade gesagt hast, alle reden davon, treib das Kind ab, du bist Anfang 20, du hast eine riesen Karriere vor dich. Aber bei ihr hat sich die Schwangerschaft nicht als Hindernis, sondern als Kraft entwickelt. Sie hat eine sie hat neue Emotionen getankt, sie hat Kräfte getankt für dieses Album, für ihre Karriere, für das Kreieren von neuen Songs und Texten. Wunderschöne Message und auch ein großes Ding in ihrem ganzen Album, das Thema Liebe. Also Liebe nicht nur für ihr Kind, sondern auch für sich selbst, für ihren Glauben, für ihren Gott, für das Leben selbst. Wunderschöner Song, wunderschön, wie sich das durchs Album zieht. Und ja, mit ihrer bezaubernden Stimme, also ist ein Song, der auf jeden Fall einen berührt. Und das Thema Liebe und was ist Liebe und wie fühlt sich Liebe eigentlich an, wird auch durchs ganze Album transportiert. Am Ende der meisten Lieder gibt es dann immer so ein kleines Outro, nenne ich das jetzt mal, wo eine Sequenz nachgespielt wird. Also es beginnt im allerersten Song des Albums, wo ein Lehrer ein Klassenzimmer simuliert wird und der Lehrer dann durch das Album hinweg seine Schüler fragt, was ist Liebe, wie fühlt sich Liebe an und welche Rolle spielt Liebe eigentlich in sowas wie Musik, Filmen, und er geht dann in den Diskurs mit seinen Schülern und die versuchen innerhalb des gesamten Albums dieses Thema Liebe aufzubrechen. Eigentlich sehr schön gemacht.
Sehr, sehr gut gemacht, ja. Also ich finde das auch mega kreativ einfach, auch den Titel so zu nennen. Ich meine, ist ja auch angelehnt an dem Buch von Carter Woodson, The Miseducation of the Negro, wo es eben da auch um die, ich sag mal so, um die Selbsterkenntnis geht und die Überwindung von alten Traditionen und so weiter, ne? Also so eine Art Selbstfindung. Und ich glaube, das macht sie ja auch während des Albums. Also das ist ja nicht nur eine Miseducation, sondern sie bildet sich neu, ne? Und also eine Re-Education, wenn du so willst. Super kreativ einfach umgesetzt. Dann auch, wie gesagt, mit den Skits, dass du hin und wieder dann auch mal kurz rausgezogen wirst. Nach dem Motto, was haben wir denn jetzt gelernt? Oder was sagt ihr denn nochmal dazu? Also ich glaube, das passt einfach zu diesem roten Faden und zu diesem Thema der, ja, sag mal, der Selbstfindung als junge Frau, die jungen Mutter wird, die Beziehungen durchlebt, die auch nicht ganz so einfach sind, ne? Also sehr, sehr, also man kann auch übertrieben damit relaten einfach.
Auf jeden Fall. Also das, was du gesagt hast, wird vor allem im Song The Miseducation of Lauryn Hill thematisiert. Also der Song trägt den gleichen Namen wie das Album. Und da geht es genau um das, was du gesagt hast. Lauryn Hill hinterfragt sich ihren Lebensweg, den sie bisher gegangen ist, aber reflektiert sich und kommt zu dem Schluss, dass vor allem Gott ist, also ihr Glaube, der ihr die Kraft gibt, um sämtliche Dinge zu bewältigen. Miseducation hat hier nichts mit einer Fehlbildung zu tun, also im Sinne vom schulischen Kontext. Aber es geht darum, seine eigenen Träume und Bedürfnisse wiederzuentdecken und weiterzuentwickeln. Und nicht die Bedürfnisse der anderen zu leben. Nicht die Bedürfnisse der anderen nachzugehen, sondern zu sich selbst zu stehen und sich selbst kennenzulernen und sich selbst wiederzuentdecken, wie es Lauryn Hill gemacht hat.
Ja, ist so eine Schule des Lebens einfach.
Ein Song und ein Album über das eigene Wachstum. Lauryn Hill spricht auch über ihre Beziehungen, alte Beziehungen. Vor allem die zu Wyclef Jean, die, ja, wie wir schon gesagt haben, nicht ganz so harmonisch geendet hat. Wyclef Jean kriegt einen eigenen Song, vielleicht sogar zwei, wenn man so haben möchte. Also der zweite Song dieses Albums, Lost Ones, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ihm gewidmet. Er wird eigentlich als Diss-Track deklariert.
Ja.
Ja, ist auch einer, kann man so sagen. Aber Lauryn Hill, die rappt sich halt die Dinge aus ihrem Leib und erzählt halt, dass die Beziehung mit Wyclef Jean, sie hat geschadet und es ist alles zu Bruch gegangen. Wyclef Jean ist dem Ruhm und dem Reichtum gefolgt, anstatt zu sich selbst zu stehen. Also da werden schon ein paar Dinge ihm an den Kopf geschmissen. Und ja, sie ist wahrscheinlich traurig, aber auch enttäuscht, einen Beziehungs-, aber auch Geschäfts- und Liebespartner verloren zu haben.
Ich glaube, es ist einfach auch ganz witzig, weil früher zu der Zeit, ich meine, wir sind im Jahr 98, und da war das noch nicht so mit Internet und du konntest alles nachlesen direkt. Also man hat auch gemunkelt so nach dem, okay, sie verlässt jetzt die Fugees und warum? Also ich meine, die haben krassen Erfolg. Hat das was mit Wyclef zu tun? Ist da irgendwie, ja, vielleicht schon, vielleicht auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, vielleicht will sie ihr eigenes Ding machen. Wer weiß das schon? Ja, mal gucken. Und dann kommt halt das Album und der zweite Track fetzt halt direkt rein und du weißt halt so direkt, Ja, okay.
Die reden über mich. Wahrscheinlich da. Ja. Ich meine, genau, wie du schon gesagt hast, der muss ja auch erstmal checken, der muss sich das ja selbst anhören. Ey, ich glaube, hier geht's um mich. Genau. Und der X-Faktor ist ja auch wahrscheinlich über ihn. Wo es dann auch darum geht, halt, dass Wyclef Jean in der Ehe ist und eine Affäre zu Lauryn Hill hat. Also viele kennen den Song wahrscheinlich durch Sample von Drake. Nice Award.
Ich hoffe nicht.
Das ist wahrscheinlich so, was die meisten mit diesem Song verbinden. Also hört mal rein, ihr wisst sofort, was gemeint ist.
Kein schlechter Song von Drake eigentlich, aber wenn man den eigentlichen Song kennt, dann...
Ja, ich weiß ja, dass Drake dein absoluter Lieblingsrapper ist oder Künstler.
Ja, deswegen sage ich es ja nochmal.
Scorpion, dein absolutes Lieblingsalbum. Ich glaube, es war bei Scorpion drauf.
Ne? Ja, genau. Scorpion, ja. Ja, aber auch X-Factor ist halt schon... Ist ein krasser Song. Also,
geiler
ich glaube, du, je älter du wirst, umso besser verstehst du diesen Song auch.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Früher hörst du einfach rein und denkst, okay, klar, ist ein Heartbreak-Song irgendwo. Aber ich glaube, jeder, also selbst wenn du nicht mal in so einer Situation steckst, kannst dich irgendwie, ja, nicht damit identifizieren, aber irgendwie nachfühlen. Mhm. Weißt du? Und, ja, es macht schon was mit einem. Also selbst wenn du gar nichts mit dieser Situation zu tun hast oder vielleicht auch aus der Situation rausgekommen bist und den Track hörst, dann denkst du dir, vielleicht lernst du auch deine Beziehung irgendwie auf eine Art wieder zu schätzen. Ja? Wenn du noch drin steckst, dann hast du wenigstens die 5 Minuten, wo du einfach verstanden wirst. Also ich glaube, jeder wird mit diesem Song irgendwo abgeholt. Ich finde es also mit einer der wichtigsten Songs auch im
Auf jeden Fall. Also es ist ein Song, wo Lauryn Hill über Herzschmerz spricht. Und ich glaube, wir alle hatten schon mal dieses Gefühl. Ich meine, Treue war auch damals nicht so groß geschrieben, oder? Da war auch irgendwie jeder unterwegs.
Ich meine, in der Musikindustrie ist... Das kommt auch nochmal dazu.
Das ist ein wilder Haufen.
Ist so.
Ja, aber auch wenn man nicht treu ist, kann man das Herz gebrochen bekommen.
Genau. Ja, klar. Klar.
Auch wenn Lauryn Hill sehr soft ist und auch immer herzzerreißende Stimme hat, die rappt auch, wie schon gesagt, wie eine Eins. Float das Ding runter. So unter anderem bei Doo-Wop That Thing. Also, das geht runter wie Butter.
Also ich glaube auch, kennt jemand diesen Song nicht? Ich weiß nicht. Den hast du irgendwo schon mal gehört.
Auf jeden Fall.
Auch ohne zu wissen, ob das Lauryn Hill ist. Weißt du?
Ist wirklich so. Also der Song, der taucht irgendwo auf. Und wenn dieser Song läuft, du sagst nicht, habe ich noch nie gehört. Also du musst schon irgendwo...
Dann bist du jetzt gerade geboren. Genau.
Jeder kennt diesen Song. Ist ein geiler Song. Float es runter, rappt es runter. Also da sieht man auch so ein bisschen, woher sie eigentlich kommt. Also sie kommt aus dem Hip-Hop. Und sie kann rappen, sie kann sehr gut rappen und das zeigt sie unter anderem auch in diesem Song. Ein Song, in dem sie an beide Geschlechter einen Appell setzt, ja, sich nicht verarschen zu lassen, um nur that thing, der Sache nachzugehen. Ja, es ist ein Song, der geht runter wie Butter. Hast du eigentlich einen persönlichen Lieblingssong von dem Album?
Also ich habe mehrere, aber müsste ich einen auswählen... Dann wäre es, also X-Factor, aber ich glaube auch Superstar.
Superstar auch geil.
Auch gerade so dieses Thema Kreativität. Und ist halt krass, weil zum Jahr 98, wo ich sagen würde, also jeder Künstler, der da was gemacht hat, war halt wirklich krass. Und selbst da sagt sie schon, ey, wo sind wir denn eigentlich mit unserer Kreativität? Was machen wir hier eigentlich? Also... Die Musik, die wir gerade, oder die Richtung, die wir gerade hier einschlagen in Sachen Musik, das gefällt mir so gar nicht. Und irgendwie geht so vieles verloren.
Jeder geht nur dem Ruhm und dem Reichtum nach.
Genau.
Es wird alles kommerzialisiert. Wo ist eigentlich die Kunst selbst?
Eben. Und also irgendwie gefühlt heute würde ich das sagen, aber, und sie sagt das halt schon 25 Jahre vorher.
Ja.
Und ja.
Ich will gar nicht wissen, was sie zur heutigen Zeit sagt.
Eben. Müsste mal, ich meine, du siehst ja, wo sie ist heute.
Ja. Ja, also wir müssen vielleicht später nochmal drauf eingehen, warum The Miseducation ihr einziges und letztes Album eigentlich geworden ist.
Wie ist es bei dir mit Favorite?
Also ich fand ja To Zion sehr schön. Mhm. Es ist ein sehr bewegender Song von der Story her. Es ist auch ein sehr melancholischer Song. Also ich kann den auch nicht immer hören, weil er schon sehr, ja, herzzerreißend ist. Ich mag tatsächlich sehr gerne Can't Take My Eyes Off You.
Oh, okay.
Ja, also ist das so ein bisschen so mein Touch, so ein bisschen softer.
Ja. Ja.
Also für die Leute, den Song, der wurde ist ein Remake vom Song aus dem Jahre 1967 von Schieß mich tot, Frankie Valli oder keine Ahnung, wer das damals war. Aber den Song, also das Original, das kennt jeder. I love you, baby, and if it's quite alright. Kennt jeder. Also, sorry, meine Stimme ist da jetzt nicht so gut. Aber man konnte es erkennen, oder?
Ja, stimmt.
Man konnte es erkennen. Genau, also das ist das Original. Und Lauryn Hill hat das dann, also hat ein Remake daraus gemacht. Und interessanterweise stammt der Song nämlich aus einem Film. Also, kleine Anekdote zu diesem Song. Es gibt einen Film mit Mel Gibson und Julia Roberts, der ist Conspiracy Theory. Also im Deutschen heißt er Fletchers Vision oder sowas.
Mm.
In diesem Song kommt das Original aus dem Jahre 1967 immer mal wieder vor. Es wird immer so ein bisschen angeteasert. Und dann im Filmabspann kommt aber eine weibliche Stimme. Und das ist Lauryn Hill. Und dieser Song existierte bis dato gar nicht. Was ist dann passiert? Damals halt in den 90ern, das funktioniert ein bisschen anders. Dann hat jemand das aufgenommen. Den Filmabspann hat jemand aufgenommen und dann an ein Radio in San Francisco geschickt. Und das San Francisco Radio hat es immer rauf und runter spielen lassen, dieser Song. Und der wurde richtig gerne gehört. Und dann haben alle halt, also verschiedene Radiostationen aus dem ganzen Land, den Song auch in ihrem Radioprogramm aufgenommen. Und dann hat Ron Hill gesagt, okay, dann mache ich jetzt einen Song daraus. Weil das war gar nicht so geplant.
Mhm.
Und der sollte eigentlich auch nicht aufs Album drauf. Ja, hat dann halt einen kommerziellen Erfolg bekommen. Und es hat dann auch eine Grammy-Nominierung bekommen. Ist auch ein wunderschöner Song.
Ja,
aber ich glaube, es war einfach nicht geplant, ein Remake aufs Album zu bringen. Oder einer der Producer von dem Album, Gordon Williams, auch bekannt als Commissioner Gordon.
Ja. Finde ich sehr gut.
Das ist gut, ne?
Ja, ja, das ist wirklich so.
Erzählt davon, wie er den Song aufgenommen hat mit ihr. Die waren bei ihm zu Hause und er hatte da so ein kleines Tonstudio. Und Lauryn Hill, im 8. Monat schwanger, müde und am Ende, liegt er am Boden, halb schlafend und hat ein Mikrofon in der Hand. Und dann float die diesen Song runter, singt diesen Song runter. Und ich kann mir nur vorstellen, wie geil es gewesen ist. Gordon Williams hat schon alles gesehen gefühlt. Und dann sieht er einfach die 22-jährige Lauryn Hill, die diesen Song runtersingt. Ich glaube, das macht was mit einem. Auf jeden Fall, ja, einer der Songs, die ich persönlich sehr gerne mag. Sehr smoother, softer Song.
Ja, also ich glaube, also jeder Song hat irgendwie was zu bieten. Also auch Nothing Even Matters von, also mit D'Angelo. Auch heftig. Also krasses Duo in dem Fall, weil.
Also ich finde, der Song, der klingt auch stark nach D'Angelo.
Ja, sehr nach ihm, ja.
Es geht sehr nach ihm. Es ist auch ein klassischer Neo-Soul-Song. Also es ist ganz klar zu hören, dass D'Angelo hier seinen Stempel aufgesetzt hat. Wunderschöner Song über Liebe.
Also den kannst du auch zu jeder Hochzeit mitnehmen.
Ja, und das ist auch so, es zählt auch nichts anderes als nur die Liebe. Und es geht nicht darum, die physische Liebe. Wunderschön, wunderschöner Song mit D'Angelo. Kannst du überhaupt nichts falsch machen. Sag mir mal irgendeinen Song, wo D'Angelo ist und der ist schlecht. Der ist doch ein Garant, dass dein Song geil wird. Der hat nicht viele gemacht?
Er hat nicht viele gemacht, genau. Das kommt auch noch dazu.
Der hat nicht viele gemacht, aber wenn er da ist...
Ja, Nummer eins.
Also es gibt auch ein paar coole Leute, die auf diesem Album auftauchen. So unter anderem auch Mary J.
Stimmt, ey.
Mary J.
Weißt du, wer bei Everything ist? Also
am Piano
spielt?
Der 19-jährige John Legend.
Ja, komm mal hier.
Ja. Also, man muss erstmal kurz sagen, John Legend war ein Niemand. Sein erstes Album kommt, glaube ich, 6 Jahre später oder so raus.
Dementsprechend halt auch nur Piano?
Ja, ja, singen geht noch nicht. Aber sie hat da anscheinend schon was gesehen, was dann später die Welt erobert hat. Auch geiler Song.
Ja, was würdest du sagen?
Was ich dazu sagen
kein
soll.
Kein Skip.
Kannst runterlaufen lassen.
So.
Kannst wirklich runterlaufen lassen. Es gibt auch einen Clip dazu.
Echt?
Ja, es gibt auch einen Clip dazu. Also,
wusste ich gar nicht.
Ja, auch so Musikclips früher, ich finde, die hatten ein bisschen mehr. Die habe ich mir lieber angeguckt.
Mm.
Heute ist so ein Musikclip, der ist halt da.
Wenn überhaupt.
Wenn
oder?
Überhaupt.
Ja. Also, ich habe. Beyoncé macht seit gefühlt, keine Ahnung, Jahren keine Clips mehr.
Stimmt.
Ja. 2-3 Alben, glaube ich.
Wann hat die das letzte Mal einen Clip gemacht?
Keine Ahnung.
Warum eigentlich? Lohnt sich nicht mehr.
Lohnt sich nicht mehr. Das ist nicht mehr das.
Ja, und früher war cool. Auch heute ist ja alles auf Ultra HD und sowas. Und wenn du mal diese Clips bei YouTube oder so anguckst, das sieht alles ganz anders aus. Das sieht oldschool aus, 90er Jahre.
Er kennt es nicht immer alles, aber.
Ja, aber es ist nostalgisch. Mm. Ist nostalgisch. Und ich mag ja so ein bisschen diesen, also gerade das Visuelle so ein bisschen den alten Touch. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut.
Aber auch Forgive Them Father zeigt auch einfach wieder, wie verschieden die Genres einfach sind im Album. Weil du merkst da wirklich diesen Reggae-Touch. Ich meine, auch bei Lost Ones, ne? Aber gerade hier auch nochmal besonders. Dementsprechend, also ich meine, es ist Hip-Hop, es ist Reggae, es ist New Soul, es ist R&B. Du hast einfach alles mit drin und auch alles sehr, sehr gut gemacht. Also ja, weiteres Beispiel dafür.
Also auch geiler Track. Genau, es ist nicht ganz klar, in welchem Genre eigentlich dieses Album anzusetzen ist. Also es hat auf jeden Fall Elemente aus Neo Soul, R&B, Hip-Hop, auch Reggae-Aspekte. Also es ist so ein geiler Mix aus verschiedenen Genres, die perfekt ineinander zusammengefügt werden.
Also ich meine, sie hat ja auch, ich glaube, 5 Grammys gewonnen oder so. Und da war man auch nicht so ganz sicher,
in welcher Kategorie.
Ja. Das spricht sehr, sehr viel für das Album.
Wir wissen gar nicht, wie schwierig es eigentlich verschiedene Genres so zusammenzuwürfeln. Vor allem in der Zeit. Heutzutage, das ist das Normalste, wenn ein Hip-Hop-Song läuft und irgendjemand singt da rum. Das war nicht so gängig damals.
Lauryn Hill hat wirklich damit angefangen.
Und hat wirklich den Meilenstein gesetzt für das, was danach kommt. Ja, also wie ich schon gesagt habe, in Forgive Them Father ist auch das Thema ihres Glaubens sehr, sehr stark thematisiert, was sich auch komplett durchs Album wiederzieht. Wir hatten ja schon gesagt, dass sie auch innerhalb des Albums wieder zu sich selbst und zu ihrem Glauben wiederfindet. Sie kommt aus einem sehr christlichen Haushalt.
Auch der letzte Song, Tell Him.
Ja, ey, auch geil.
Geiler Ausklang.
Geiler jetzt Ausklang. Für mich, Tell Him als letzter Song ist für mich so ein grandioses Finale von einem Happy End Film. So ein schöner Liebesfilm oder ein Film, der Liebe thematisiert und das Happy End wird gerade eingeläutet. Und dann läuft der Song. Passt perfekt in meinen Augen.
So nach dem Motto, sie hat sich auch selbst gefunden endlich.
Ganz genau. Also das Album kriegt auch ein Happy End. Ja, ja. Und ich finde, Tell Him drückt das einfach perfekt aus.
Wo du gerade beim Ende bist. Ich meine, sie hätte jetzt mit allem kommen können nach diesem Album. Also von mir aus, geh in die Rockrichtung. Oder, weiß ich nicht, Haus. Also jeder hätte sie abgenommen und abgekauft. Aber witzigerweise
war es ihr einziges und letztes Soloalbum. Aber vielleicht hat sie auch die Messlatte zu hoch gesetzt und sagt, ich kann das nicht nochmal machen.
Ja, also ich vermute schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Weil wenn du mit so einem Album daherkommst und ja dann das Gefühl hast, okay, du an diesem Punkt kannst du eigentlich nur noch nach unten. Also weiter nach oben geht's gar nicht. Ich glaube, das macht schon was mit einem Künstler.
Aber ich würde nicht sagen, dass das ihre Beweggründe waren.
Ja, also vielleicht am Anfang so, wo gehe ich hin, was ist so mein...
Es wäre ja auch nicht zu sehen, wohin das Album geht. Also dieser Erfolg, der war ja nicht zu planen.
Ja, hat sie auch nicht erwartet.
Genau, ich glaube, es hat niemand erwartet. Ja. Ich glaube vor allem, dass was im Album thematisiert wird, die Reise zu sich selbst einfach sie verändert hat. Mhm. Sie hat jetzt ein Kind bekommen. Und andere, ich meine, das war auch nicht ihr letztes Kind, also sie hat dann noch ein paar Kinder bekommen. Und vielleicht hat sie auch für sich selbst gemerkt, ich mag die Musik, ich liebe die Musik, aber es gibt andere Dinge für mich im Leben, die wichtiger sind. Die Liebe zu meiner Familie, die Liebe zu mir selbst, die Liebe zu meinem Glauben. Das waren vielleicht Dinge, die für sie wichtiger waren und auf die sie sich eher fokussiert hat, auf die Musik und den Kommerz und den Erfolg.
Ja, ich meine, gerade die Industrie kann dich ja auch kaputt machen irgendwo. Und vielleicht hat sie sich einfach auch dem entzogen, weißt du, weil, wie gesagt, du möchtest dich auch irgendwo schützen, deine Familie schützen. Ich denke, Selbstrespekt hat auch irgendwie was damit zu tun. Ich meine, ja, ich brauche kein anderes Album auch von ihr. Also für mich war irgendwie schon alles gesagt, ne?
Absolut. Und natürlich, wir würden gerne ein neues Album nehmen, aber so sind wir Menschen, wir wollen immer mehr, 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 obwohl es eigentlich perfekt ist. Und das Album steht so, wie es ist da. Es hat seinen Platz auf jeden Fall in dieser Welt. Und es wird auch wahrscheinlich demnächst nicht verschwinden. Was das Album für mich unter anderem so bemerkenswert macht, ist die authentische Wärme und Liebe, die dieses Album in wundervoller, aber auch in musikalischer Form präsentiert. Also natürlich, die Story dahinter und den ganzen Impact ist schön, aber es ist auch gut anzuhören. Es hört sich auch gut an musikalisch. Die Produktion ist nice, sie singt gut, sie rappt auch krass. Also das ganze musikalische Konzept dahinter ist auch nett. Weil wenn ich große Storys hören will, dann kann ich auch ein Buch lesen. Aber sie bringt das in einer wunderbaren musikalischen Form rüber und es hört sich einfach gut an.
Ja, und ich denke, jeder Hörer kann irgendwie was mitnehmen, wie du schon gesagt hast. Also bist du jemand, der gerne Rap hört, dann nimm ihr Album. Magst du R&B, nimm ihr Album. Neo Soul hast du auch mit dabei, Reggae hast du auch drin. Und thematisch aber auch, ja, also für jeden ist irgendwie was dabei.
Und jeder kann sich irgendwie darauf beziehen.
Ja, und das macht es einfach wertvoll, ja.
Also das Album ist ein Meisterwerk. Lauryn Hills bezaubernde Stimme mit gefühlvoller musikalischer Untermalung, in dem eine Frau über ihre Beziehung, das Mutterdasein, ihren Glauben und andere Tiefen der Ebenen redet, machen das Album unter anderem so einzigartig und verzaubern die Menschen nach über 25 Jahren immer noch.
Puh, also ich glaube fürs erste Album auf unserem Podcast auf jeden Fall gerechtfertigt, würde ich sagen.
Machst nichts falsch damit.
Nee. Bin nur froh, dass wir
da haben. Da haben wir einen sicheren Pick gemacht.
Oder? Genau.
Da haben wir einen sicheren Pick gemacht. Da werden noch ein paar Alben kommen, die sind ein bisschen kontroverser.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Wahrscheinlich auch, wo wir auch geteilte Meinungen haben.
Oh ja, auf die freue ich mich.
Das wird sehr interessant.
Gut, dann würde ich sagen, das war The Miseducation of Lauryn Hill von Lauryn Hill. Hört gerne mal rein. Wunderbares Album. Ich glaube, jeder kann was damit anfangen. Und wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, könnt ihr den Podcast abonnieren. Gerne auch eine Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar setzen. Uns auch gerne privat schreiben beim Instagram-Kanal oder unter unserer E-Mail-Adresse. dieliedhaber@gmail.com findet ihr uns und könnt gerne 2-3 Sachen zu uns sagen, bewerten oder auch gerne Album-Reviews mal reinschmeißen, die ihr gerne hören wollt. Also, wir haben jetzt die Miseducation behandelt. Vielleicht gibt es irgendein Album, was ihr unbedingt hören wollt.
Haftbefehl.
Den schneide ich raus.
Weil der kommt dann wirklich.
Nein.
Ja, ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Also, wie gesagt, gerne reinhören. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder?
Gut, dann haben wir's. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und wir hören uns dann nächste Woche.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.